Danke. Ich halte eine Predigt als Teil unserer jetzt schon seit Wochen hier andauernden Predigtreihe, wo es darum geht, über die Ausbreitung des Reiches Gottes zu reden. Das ist ein Thema, was, glaube ich, herausfordert, weil es uns dazu aufruft, aktiv zu werden und nicht nur so, ja, alles anzunehmen und rumzusitzen, sondern die Botschaft ist ja schon immer, werdet aktiv, erzählt von Gott, bringt es raus in die Welt. Wir hatten viele Predigten zu dem Thema und ich denke vielleicht, kann ja auch sein, dass inzwischen so eine gewisse Genervtheit davon auch da ist, weil es ist ja auch anstrengend, wenn man sich immer erzählen lassen muss, in Stress versetzen lassen muss, gesagt bekommt, jetzt mach mal was, jetzt tu mal was. Ich erinnere mich, als ich Christ geworden bin, ziemlich am Anfang schon, da hatten wir den Konvoi in Wuppertal. Das ist echt richtig lange her, das war in den 90ern noch. Und da, da war der Konvoi da, so viele verrückte Leute in Autos und verrückte Aktionen in der Fußgängerzone. Und dann sollten wir alle noch durch die Fußgängerzone laufen und dazu Flyer verteilen, damit die Leute da auch hinkommen. Und ich mochte das auch nicht so. Also war nicht so meins. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, das... Also war ja auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck da, das zu machen, aber so ist nicht so, dass es mich in Begeisterungsstürme versetzt hat. Zu dem Thema hatte ich immer eine Bibelstelle in meinem Kopf, auch jetzt in Vorbereitung auf diese Predigt. Das war so ungefähr, sei alle Zeit bereit, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in dir ist. Ich habe dann die Bibelstelle gesucht. In der Bibel. Und die ist ein bisschen anders, habe ich dann auch festgestellt, lautet ein bisschen anders. Steht im 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und wenn ich die schon immer im Hintergrund meines Kopfes habe, dann spricht es dafür, dass es auch anderen Christen vielleicht so geht, dass das nichts gänzlich Unbekanntes ist, dass es auf jeden Fall was ist, was man schon mal gehört hat. Und da habe ich dann bei mir selber die Erfahrung gemacht und ich kann mir vorstellen, dass es anderen auch so geht, dass man das direkt so ein paar Signalworte einem ins Auge springen, nämlich sei so alle Zeit bereit sein, Verantwortung, Rechenschaft, Stress auslösen. Ich weiß, dass das nicht allen so geht. Und ich kenne total viele Christen, die laufen durchs Leben und erzählen total frei weg von ihrem Glauben und mit Begeisterung und reißen damit andere mit. Und ich bewundere solche Menschen zutiefst und wir haben die auch in unserer Gemeinde. Halleluja. Und finde ich großartig. Ihr seid echt eine Inspiration und eine Bereicherung. Und ich glaube, ihr habt trotzdem Spaß an der Predigt, hoffe ich jetzt einfach mal. Dann gibt es so Leute wie mich halt auch, die das eher in so eine Art Pflichtbewusstsein versetzt, die dann wirklich auch denken, oh, ja, man muss ja auch vom Glauben erzählen. Und ich glaube, solche Beispiele kennt auch jeder und jeder weiß jetzt wahrscheinlich auch direkt, wo er da steht, an welchem Punkt. Ich habe im Vorfeld auf die Predigt euch allen kleine Zettelchen verteilt und ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich nicht alle welche bekommen haben, weil das war dann doch ein bisschen stressiger als erwartet. Wenn ihr keinen bekommen habt, aber gerne noch einen haben wollt, dann ihr könnt jetzt bei euren Nachbarn gucken und ihr könnt euch auch gleich gerne noch einen abholen. Da steht drauf, jetzt habe ich selber keinen, ein Zitat von Augustinus. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Stimmt doch, ne? Ja, Gott sei Dank. Jetzt hatte ich kurz Panik, dass ich das falsch wiedergebe. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist ein Zitat von Augustinus, ein früher Kirchenlehrer, der viele coole Sachen gesagt hat und auch ein paar seltsame Sachen. Ist jetzt nicht Teil der Predigt. Wenn euch der ganz brennend interessiert, könnt ihr da gerne mal nachgoogeln. Die Zettel hat übrigens meine älteste Freundin gemacht, aus Spaß. Die hat, finde ich, eine ganz süße Idee, voll viele so kleine Zettelblöckchen selber designt mit coolen Sprüchen drauf, wo man Sachen drauf notieren kann oder, ja, genau. Ich habe auch noch zwei Blöckchen da, also wenn ihr jetzt mehr als einen Zettel wollt, sondern auch direkt eine Idee habt, was ihr damit machen könnt, dann könnt ihr die Reste auch gerne noch mitnehmen. Ich glaube, die freut sich da total drüber. Das ist die Kerstin, die war auch mal hier in der Gemeinde, wer die noch kennt. Genau. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das bringt mich, wenn ich zu dem Vers zurückkomme, mit dem ich angefangen habe, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, zu dem hinteren Teil. Der springt dann ganz groß hervor, die Hoffnung, die in dir ist. Du sollst ja nicht irgendwie irgendwas erzählen, sondern du sollst von der Hoffnung berichten, die in dir ist, die ein Teil von dir ist. Und wenn wir das machen, wenn wir davon erzählen, was unsere Hoffnung ist, was uns antreibt, was uns hält, was uns begeistert, dann glaube ich, hat das auch einen ganz anderen Wert, wenn wir das weitergeben und vermitteln. Nämlich, es muss genauso sein, nach diesem Zitat, wenn ich jemandem von was überzeugen will, aber ich stehe in dem Moment, ich stehe da gar nicht richtig hinter oder ich mache das nur aus Pflichtbewusstsein oder ja, weil ich denke, ich muss das jetzt tun, aber es begeistert mich in dem Moment gar nicht, dann wird es den anderen auch schwer mitreißen können. Wenn ich jetzt so zu irgendwem von euch sagen würde, dass du jetzt mal ganz flott, fett, prägnant und kurz auf den Punkt bringst, woran du glaubst. Meine Frage so, habt ihr da direkt irgendwas im Kopf? Ist das was brennt, was begeisternd ist? Oder ist es direkt so, ihr sucht nach den... Ja, ich habe mich, der Wolfgang sagte das vor kurzem mal zu mir, als wir darüber geredet haben, hier einen Glaubensgrundkurs in der Gemeinde zu starten. Da sagte er, der Inhalt von so einem Glaubensgrundkurs, das sind ja so absolute Basics, ne, die jeder eigentlich, der jetzt hier schon länger Christ ist, der müsste die ja auch mal eben einfach so raushauen können. Und da habe ich mich schon so gefragt, ist das so? Kann man das einfach so? Und wenn, ist es was, wo man, ist es dann eher so eine Pflichtabfrage, so ja, so und so und so ist das? Oder ist es wirklich diese Sachen, wenn man die raushaut, dass man da auch sagt, und das ist total geil übrigens, das ist was total Tolles und ich bin davon total begeistert und ich stehe da total hinter. Bei uns im Hauskreis habe ich vor kurzem mal, an einem Hauskreisabend haben wir uns die Frage gestellt, warum sind wir eigentlich Christen? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Schlüssel zu dieser Frage hin. Warum bist du eigentlich Christ? Wir haben dann festgestellt, dass das total individuell ist. Manche können dann sofort an einen Punkt kommen, wo sie sagen, deswegen, und da bin ich immer noch begeistert und das ist voll das, was ich weitergeben kann. Zum Beispiel eine sagte, Gott ist die pure Liebe. Und das habe ich erfahren und das begeistert mich bis heute so massiv, dass ich das immer raushauen kann. Und das, was auch dazu geführt hat, dass sich da auch wirklich in ihrem Umfeld Leute Gott begegnen durften. Und diese Liebe einfach, die sie dann verströmt hat in ihrer Begeisterung, Menschen mitgerissen hat, dass sie Gott kennengelernt haben. Es ist also eine sehr individuelle Sache, was dich begeistert. Und das ist eigentlich schon der erste total wichtige Punkt in dieser Predigt, dass ich dich bitte, nachzuschauen, was da in dir ist, was in dir Begeisterung auslöst, warum bist du Christ? Und wenn du nicht direkt was findest, was Begeisterung auslöst. Vielleicht, es gibt ja auch Leute, die sind einfach schon total lange Christ und es ist so zu einer Gewohnheit geworden. Oder man ist da reingeboren in eine christliche Familie und es war irgendwie noch nie anders. Dann würde ich einfach dazu einen Auftrag erteilen. Geht doch da mal rein in diese Frage und grabt auch ruhig mal tiefer und sucht nach was euch begeistert. Geht dieser Frage nach, warum bist du Christ und was begeistert mich, was brennt dann in mir? Das kann man zum Beispiel super gut im Hauskreis machen, wenn ihr die Predigt dann im Hauskreis vielleicht Lust habt nachzubesprechen oder so, dann ist das eine super Sache, weil da kann man zum einen drüber beten und Gott fragen, was man ja auch in der stillen Zeit zum Beispiel total gut machen kann. Man kann sich danach darüber austauschen und ich glaube, das kann super interessant werden und coole Gespräche entfachen. Und wie gesagt, das ist mein erster großer Punkt heute, wo ich mir wünsche, dass ihr den mit nach Hause nehmt. Guckt nach dem, was in euch brennt. Sucht danach. Ich bin jetzt noch nicht am Ende mit meiner Predigt, aber wirklich merkt euch das. Ich möchte, dass das in euren Köpfen als der Auftrag heute irgendwie hängen bleibt und die Zettel können euch daran vielleicht erinnern. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann merke ich ganz schnell, dass es in der Regel doch so ist, dass ich hier auch zu mir selber ganz, also ich bin selber mit Adressat der Sachen, die ich sage. Ich stehe nicht hier, weil ich weiß, wie es geht oder weil ich besonders gut darin bin und euch das jetzt hier von oben total super gut präsentieren kann, sondern ich merke in der Regel, ich bin dann auch genau an einem Punkt, wo ich mir das eigentlich anhören muss, wo ich die Aufträge annehmen muss und genau, ich bin genauso da, wo wahrscheinlich viele andere stehen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, auch mir fällt das oft schwer, von meinem Glauben zu erzählen. Und weil ich ja jetzt in Vorbereitung für diese Predigt schon länger darüber nachgedacht habe, komme ich jetzt quasi zum zweiten Teil. Entschuldigung, ich habe einen kleinen Hänger. Mir ist, ich habe schon vor Monaten viel in der Bibel gelesen. Ich habe ein Buch gelesen von Heidi Baker und da war immer wieder dieser Ausdruck. Und dann haben wir das Evangelium verkündet. Und da, das war für mich schon so ein Schlüssel, wo ich gedacht habe, okay, das Evangelium verkünden. Habe ich schon mal das Evangelium verkündet? Und wie sieht das aus, wenn ich das Evangelium verkünde? Was würde ich dann sagen? Und das habe ich jetzt in Vorbereitung auf diese Predigt auch einfach mal versucht. Ich habe dann gedacht, wenn ich nochmal im Kulturschock predige, dann will ich mal versuchen, das Evangelium zu verkünden. Das heißt dann nicht, dass ich das immer genau so verkünden würde, aber so, wie das mir jetzt in dem Moment mal so in den Kopf kommt, will ich das jetzt einfach mal versuchen und in diesem Zusammenhang wirklich auch mal in diese Frage reintauchen, was begeistert mich? Danach suchen, das zu fassen kriegen und das dann raustragen und raushauen und das Evangelium verkünden. Denn das Evangelium ist eine gute Nachricht. Das ist ja die Übersetzung davon. Ich habe eine gute Nachricht. Eine Nachricht, die finde ich so extrem gut und geil, dass ich einfach echt brenne dafür. Ich will dieses Brennen entdecken und deswegen will ich da reintauchen und danach suchen. Was ist diese gute Nachricht? Der eine Teil der guten Nachricht ist, es gibt einen Retter. Jetzt bringt das direkt eine Frage mit sich, nämlich wovor denn? Also warum braucht man denn einen Retter? Wofür sollte man denn gerettet werden müssen? Ich wäre fast versucht, die Frage jetzt hier zu stellen, weil das ist ja so eine typische Basic des Glaubens. Wovor müssen wir denn gerettet werden? Warum brauchen wir denn einen Retter? Will das jemand beantworten? Genau. Ganz klassisch sagt die Bibel, wofür müssen wir gerettet werden? Vor Sünde. Okay. Ich glaube, wir haben das, wenn wir Jesus kennen, hoffe ich, dass wir alle schon mal erlebt haben. Und ich habe es gerade aktuell, wirklich ganz, ganz brandaktuell erlebt, dass wir wirklich was total Beschissenes machen, was mega ja, Ätzendes, eine Sünde begehen, uns an anderen versündigen. Und wir wissen, dass wir durch Jesus gerettet sind, dass er diese Sünden auf sich genommen hat. Das ist allerdings was, was wir wissen, was Teil unserer christlichen Realität wahrscheinlich geworden ist. Aber ihr merkt vielleicht auch, dass das relativ, also wenn ihr jetzt mit jemandem sprichst, der jetzt noch nie vom Glauben gehört hat, kann das sein, dass der das erstmal nicht so ganz versteht. Und es bringt einen auch, das habe ich auch gemerkt, in so eine doofe Situation schon mal, dass ich damit ja quasi erstmal dem anderen erzählen muss, dass er ein sündiger Loser ist, damit er dann gerettet werden kann. Also, wenn ich mich total auf die persönliche Sünde fokussiere, habe ich so gemerkt, wenn ich das Evangelium verkünden will, und ich muss dann erstmal damit kommen, so du bist total, also wirklich, du musst gerettet werden, weil du bist einfach der Mega-Sünder und Oberloser. Und ich muss den anderen erstmal klein machen, um ihn dann da wieder rauszuziehen. Aber, gute Nachricht, ich habe einen Retter, ich kenne den Retter. Kann sein, dass das Leute auch abschreckt. Weil das, glaube ich, tendenziell sich die Leute auch nicht so gerne erzählen lassen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn ich sage, ich muss das Evangelium verkünden, dann hatte ich dann auch im Hinterkopf, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt heute losgehen und will das Evangelium verkünden, dann wird sich das an Menschen, meines Kulturkreises richten, weil ich ja nun mal hier bin und nicht irgendwo in Afrika oder in irgendeinem Dritte Weltland oder so und auch nicht irgendwie in der Antike, so wie Paulus, sondern ich bin hier in dieser Lebenssituation, in unserem Kulturkreis, in unserer westlichen Welt. Und dann ist es vielleicht gut, mal darauf zu schauen, was die Leute bewegt. Uns geht es total gut. Wir sind nicht von unmittelbaren Existenzsorgen bedroht. Niemand hier, selbst die Ärmsten von uns, müssen nicht um ihr Überleben kämpfen. Das heißt, irgendwie ist jeder, der in der westlichen Welt wohnt, verglichen mit anderen Teilen der Welt, irgendwie auch reich. Wir haben richtig, richtig Reiche und ein bisschen Reiche und welche, die jetzt im Vergleich zu den anderen, die hier leben, arm sind. Aber tendenziell geht es uns erstmal gut. Und wenn ich jetzt gucke, was bewegt uns Glückliche in einem gewissen oder auch einem sehr großen Wohlstand lebende und reiche Menschen, was bewegt uns und was treibt uns um, ist mir aufgefallen, dass wir Angst haben. Vielleicht, wir haben Angst davor, dass das nicht hält. Wir haben Angst davor, dass wir diesen Wohlstand, diesen Reichtum, diese guten Sachen, dass wir die ganz schnell wieder verlieren können. Und das ist auch gar keine unbegründete Angst. Vielleicht merken wir auch, dass es eigentlich gar nicht richtig ist, dass es uns so gut geht und so vielen anderen Menschen so schlecht. Keine Ahnung, das kann sein, dass das unterbewusst immer mitschwingt. Die Menschen haben Angst und vor dem Verlust ihres Wohlstandes. Und das ist, glaube ich, eine Sache, das irgendwie fast jeden umtreibt. Ich hatte vor einer Weile, und gestern Abend ist mir das noch eingefallen, deswegen habe ich das jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich hatte ein Buch gelesen, wo es so ein bisschen um den Geisteszustand unserer westlichen Welt oder auch hier in Deutschland ging. Und da waren ganz viele Studien drin und erinnere mich, dass eine war, so eine Studie, dass Leute, je mehr Geld jemand hat, also nicht, dass er dadurch großzügiger wird, sondern im Gegenteil, je mehr versucht er, noch mehr Geld zu scheffeln. Also je reicher jemand ist, desto mehr Angst hat er letztlich vor Verlust und desto mehr versucht er, noch mehr sich zu greifen. Und Angst sieht man irgendwie, wenn man durch reiche Villengegenden fährt, wo dann irgendwie irgendwann schon jeder ein fettes Tor und Videokameras am Haus hat, weil er Angst hat, ausgeraubt zu werden. Und gerade so in den letzten Monaten habe ich das starke Gefühl, dass diese Angst anfängt, auch ganz wilde Blüten zu treiben. Weil jetzt haben irgendwie auch alle Angst, so ein bisschen, hat man das Gefühl, wenn man sich umschaut in den Medien oder vielleicht auch im Bekanntenkreis. Man hat ganz, ganz, ganz viele haben Angst vor Flüchtlingen, dass da viel zu viele kommen, ganz, ganz viele. Und die nehmen uns dann wirklich alles weg. Und das ist irgendwie eine Angst, die anscheinend total krass um sich greift. Oder von dem Islam ist, glaube ich, auch eine Angst da, die sicherlich auch zum Teil begründet ist, weil es eben da sehr radikale Auswüchse gibt und auch es schon zu Anschlägen und so gekommen ist, auch hier bei uns. Auf der anderen Seite ist es teilweise auch eher so eine Angst, die ich wiederum als so ein bisschen unbegründet wahrnehme. So eine Art, habe ich schon gehört, der Islam unterwandert uns und macht ganz seltsam aus. Also ich finde die Aussage wirklich seltsam, das christliche Abendland kaputt. Wobei das nach meinem Gefühl nicht unbedingt von Christen rausgehauen wird, diese Aussage. Also Angst ist irgendwie ein Thema, das die Menschen bewegt. Mir ist aufgefallen, dass das leider auch was ist, dass sich unter Christen, also sind jetzt Christen irgendwie nicht vorgefeit so. Zum Beispiel war das, glaube ich, so, habe ich jetzt gehört, dass meine Schwiegermutter, die hat ihren Kindern wohl auch öfter mal was von der Christenverfolgung erzählt, die irgendwann mal kommt und hatte da wirklich echt und begründet Angst vor, was man dann da macht. Und meine Schwester zum Beispiel, die hat mal eine Bibelschule gemacht mit Jugend mit einer Mission und da haben die so einen Survival-Trip im Dschungel gemacht, so im Dschungel überleben mit ganz wenig Möglichkeiten als Vorbereitung auf die Christenverfolgung. Also da hat man irgendwie echt Schiss, was wiederum auch ein bisschen seltsam ist, weil da muss ich jetzt mal kurz einwerfen, dass die Christenverfolgung ist nicht irgendwie was, worauf wir jetzt noch warten müssten, sondern das findet schon auch statt, permanent und in einem viel größeren Stil als noch damals zu Zeiten in der Antike. Wir haben nur gerade Glück, dass es uns nicht betrifft, hier in unserer Wohlstandswelt, in unserer westlichen Welt. Aber ganz andere Christen, die erleben da ganz andere Sachen, die müssen da nicht irgendwie noch Angst vor haben oder drauf warten, die sind schon mittendrin. Wir waren im Sommer in Amerika für 6 Wochen. Und da waren wir auch unter anderem auf einer Gemeindefreizeit. Und das war total schön. Das war irgendwie draußen mit Campen und Predigten und in einer super, super schönen Landschaft. Und hat total Spaß gemacht. Der Joe hat mit den Kindern da auch die ganze Zeit übernachtet. Ich mit der Lilo, dann war mir irgendwie zu anstrengend. Bin dann immer nach Hause gefahren, aber war halt tagsüber da. Und das war, wie gesagt, total schön. Aber auch da war irgendwie sowas von dieser, konnte man immer wieder sowas raushören von dieser Angst, die so unterschwellig da ist. Eine Angst vor so ganz diffusen Sachen auch, weil da war ja nichts. Da war ja eigentlich alles gut und schön und trotzdem war so eine gewisse Angst da, zum Beispiel, dass die Christen nicht mehr frei ihre Meinung äußern können in Amerika oder dass die Kinder wurden halt nicht in die Schule geschickt, weil man Angst hatte, dass denen da falsche Lehre vermittelt wird. Und dann hatte ich da bei der Gemeindefreizeit auch ein Gespräch mit einer Frau, was mir irgendwie total nachgegangen ist. Die war Holländerin und hatte einen Deutschen geheiratet, aber die waren dann in die USA. Also zuerst nach Kanada ausgewandert und dann in die USA. Und da wohnten die auch schon ganz, 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 ganz lange und waren auch, glaube ich, Staatsbürger. Und die hatte mich halt gefragt, die hat mich darauf angesprochen, dass es in Deutschland ja so schlimm ist mit den ganzen Moslems und den Flüchtlingen und dass das echt eine totale Katastrophe ist und dass es für sie absolut keine Option wäre, nochmal hier hinzukommen, weil das viel, viel, viel zu gefährlich wäre. Und der hatte ich dann damals schon gesagt, ich so, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil so schlimm ist das zum einen nicht und zum anderen ist es doch so, dass es doch irgendwie auch cool ist, wenn so viele Leute aus anderen Kulturkreisen hier hinkommen, weil wir können denen doch dann hier von Gott erzählen, ohne unsere Komfortzone verlassen zu müssen. Da muss man doch keine Angst haben. Ist das nicht eher ein Grund, sich zu freuen? So? Und das fand sie nicht, weil sie dachte irgendwie, also sie hat dann irgendwie gesagt, ja, diejenigen, die sie in Deutschland kennt, die unter denen arbeiten, die haben aufgegeben, weil das eh gar keinen Sinn macht und die sind jetzt selber psychisch krank, weil das so böse Menschen sind. Und ja, und danach hat sie halt gesagt, dass sie halt trotzdem Hoffnung hat und, oder was heißt trotzdem Hoffnung? Sie hat sich dann für sich eine Lösung gesucht, nämlich jemand, der sie aus dieser Situation, aus dieser bedrohlichen Situation retten kann, den sie wählen wollte. Bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Und anscheinend ist es ganz, ganz vielen anderen Leuten auch so gegangen wie ihr, weil der ist tatsächlich gewählt worden. Das ist Donald Trump. Kennt ihr den? Der hat ganz skurrile Sachen gesagt irgendwie im Wahlkampf. Irgendwie, dass er eine Mauer bauen will, damit keine Mexikaner mehr reinkommen und dass gar keine Moslems mehr einwandern dürfen in die USA und wirklich so. Und das hat Leute irgendwie echt überzeugt. Und sie sagten, das ist der Mann, der kann uns retten. Der kann uns echt retten vor dieser Bedrohung. Und ich habe wirklich, man hat das in Nachrichten gab's, habe ich das ein paar Mal gelesen. Donald Trump ist der Messias für, was weiß auch, irgendwie arme weiße Leute oder Männer oder keine Ahnung. Aber dieser Ausdruck, der ist der Messias für irgendwen. Den habe ich ein paar Mal in Nachrichten gelesen, wirklich. Und meine Mama hat mir irgendwie erzählt, sie hat eine Reportage auch darüber über die Wahl in den USA gesehen und sagte, und da war eine Frau und die stand da irgendwie und sagte total überzeugend, dieser Mann ist ein Geschenk Gottes. Ja. ich habe was in Vorbereitung, also ich habe vor einer Weile in Vorbereitung auch auf diesen Glaubensgrundkurs was gelesen, eine Aussage, da stand Sünde ist im Kern Misstrauen gegenüber Gott. Wir sind uns nicht sicher, ob Gott uns wirklich helfen kann, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Und das ist eigentlich das, was in dieser Grundgeschichte über die Sünde, über den Sündenfall schon rauszuhören ist, wenn die Schlange zu Eva sagt, sollte Gott den gesagt haben, sollte Gott es denn wirklich gut mit dir meinen? Oder solltest du dich lieber selber kümmern? Das ist, wie gesagt, ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, die Aussage, auch jetzt in diesem Zusammenhang. Sünde als generelles Misstrauen gegenüber Gott und Gottes Güte. Und das führt dann dazu, dass wir uns selber kümmern. Das führt dann natürlich dazu, dass wir unser Heil woanders suchen, wenn wir glauben, bei Gott können wir es nicht finden. Und dann suchen wir uns einen Messias hier auf der Welt. Dann schauen wir nach einem starken weltlichen Herrscher. Das macht ja dann auch total Sinn. Das sind dann allerdings Leute, das sind Menschen, die um jeden Preis die Macht wollen und die dafür auch lügen und betrügen und letztlich das Vertrauen in sie auch missbrauchen, weil sie wollen an die Macht und sie wollen vor allen Dingen diese Macht haben. Ich glaube, dass Trump so jemand ist. Dem war das dann letztlich auch egal. Ich glaube, er ist jetzt auch schon von ganz vielen Sachen, die er im Wahlkampf gesagt hat, wieder zurückgerudert. Weil es war ihm in dem Moment egal, dass das alles gar nicht stimmt. Er hat die Leute eigentlich verarscht. Er hat gesagt, ich mache das und das und das. Die Hälfte davon macht er jetzt am Ende gar nicht. Und hat damit wirklich ja gelogen, um an die Macht zu kommen, weil er einfach nur diese Macht wollte. Das führt dann dazu, dass, und wenn solche Leute an die Macht kommen, und das haben wir hier in Deutschland halt wirklich erlebt, auch bis zum Ende, wenn solche Leute an die Macht kommen, dann sind die damit ja nicht zufrieden, sondern dann ist es ihnen auch wichtig, diese Macht um jeden Preis zu erhalten. Und das fängt dann meistens an, indem man andere Meinungen ausschaltet und jegliche Gegner irgendwie aus dem Weg räumt. Das haben die Nazis hier gemacht, das hat Hitler hier gemacht, um seine Macht zu erhalten. So hat es damals angefangen. Ich glaube, wenn man im Moment in die Türkei guckt, sieht man das ganz deutlich, dass das jemand da auch gerade genauso macht. Ich muss sagen, dass da jetzt auch ich wieder ins Spiel komme, weil da kriege ich halt auch Angst. Das ist dann genau meine Angst, die kommt dann halt aus der Richtung, aber Angst habe ich da genauso um meinen Wohlstand, um meine Vorteile, um alles, was ich habe. Ich habe genauso die Panik, dass das dann verloren geht. Ich habe genauso die Panik, dass wenn hier irgendwie so ein, ja, wenn hier irgendwie so ein Populist an die Macht kommt, dann sind doch die Christen, die wirklich glauben, gehören doch wahrscheinlich mit zu den Ersten, die dann nicht mehr ihren Mund aufmachen dürfen. Ist doch so. Und das macht mir dann irgendwie Angst. Wirklich. Aber ich hatte ja gesagt, wir haben eine gute Nachricht. Und wir haben einen Retter. Und das ist halt das Geile. Und ich will auf unseren Retter jetzt mal gucken. Unser Retter ist Jesus. Unser Retter ist Gott, der Mensch geworden ist. Und er hat im Prinzip genau das Gegenteil gemacht von allem, was ich gerade erzählt habe. Er hat die Macht, die er hatte, die absolute, totale Macht, die in seinen Händen lag, hat er aufgegeben. Hat er einfach hingeschmissen und ist hier reingekommen in diesen Scheiß, in dieses Elend, in diesen Schlamm, in dem wir sitzen. Er ist hier reingekommen, er hat seine ganze Macht aufgegeben und ist hier reingekommen und hat unser Elend durchgetragen bis zum Ende. Bis zum absoluten Ende, bis zum bitteren Ende. Er ist ans Kreuz gegangen und wie ein Verbrecher gestorben. Er ist zum Allerkleinsten geworden, zum Allergeringsten und hat dadurch den Weg wieder frei gemacht und die Sünde besiegt, weil er sie getragen hat. Das ist natürlich wieder was sehr Abstraktes und ich weiß nicht, ob das reicht, das so zu erklären, ob das jeder versteht. Aber was mich in dem Moment begeistert ist, er hat die Macht aufgegeben, er hat komplett konträr gehandelt zu allem, was wir in dieser Welt unter Macht verstehen. Komplett gegensätzlich. Und das ist meine Hoffnung, Leute. Das ist das, wo in mir das anfängt zu brennen, wo ich begeistert bin, wo ich denke, das muss auch stimmen, weil wir sind so in unseren Wegen, wie wir Macht verstehen, wie wir Stärke verstehen, wie wir Größe verstehen, sind wir so ganz anders drauf, dass sich das eigentlich kein Mensch ausgedacht haben kann. Das muss doch von außen gekommen sein. Das muss von Gott kommen. Das ist so anders als alles, was wir hier treiben und machen und wie wir Macht verstehen. Und Rettung und Retter und ja. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Begeisterung in dem Moment. Und der zweite Teil unserer extrem guten Nachricht ist, dass es da nicht aufhört, sondern der zweite Teil der guten Nachricht ist, das Reich Gottes kommt. Das hat die Coco Kaiser hier gepredigt vor ein paar Wochen, sagte, das, was Jesus die ganze Zeit erzählt hat, als er hier auf der Welt war, hat immer gesagt, das Reich Gottes ist nah, das Reich Gottes kommt. Denn Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und das ist so wichtig, dass wir das auch im Kopf haben. Das ist so wichtig, das ist so Teil von uns als Christen, von unserer Identität. Und das ist total zentral. Jesus ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Und er hat damit den Tod besiegt. Und er hat den Weg frei gemacht, für dieses Reich Gottes hier auf die Welt zu kommen, für eine komplett gegensätzliche und dadurch vollkommen gute Welt. Und Christwerden bedeutet, Teil dieser Welt zu sein, Teil dieser Welt zu werden. Die Bibel sagt, dass wir Erben sind dieser Welt. Und das ist eine Welt der ganz umgedrehten Machtstrukturen. Ich habe dazu die Bibelstelle Matthäus 18, Vers 4 mitgenommen. Und die muss ich ganz kurz raussuchen und es tut mir leid, dass das jetzt einen kleinen Break gibt. So. da redet Jesus über das Reich Gottes. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Eine Sache, die mir aufgefallen ist in Vorbereitung auf die Predigt, ist, dass es möglich ist, dass in der Antike die Kinder noch ein anderes Selbstverständnis hatten als heute unsere Kinder. Einfach, weil meine nicht ganz so sich selbst erniedrigen. Eigentlich ist das lustig, aber ihr lacht gar nicht. Ich glaube, die Kinder waren einfach damals noch nicht ganz so dreist. Aber es gab auch mehr davon. Und sie waren noch nicht so wertvoll, wie sie für uns heute sind. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, es kommt rüber. Weil wenn man jetzt eins von unseren Kindern neben Donald Trump steht, ich glaube, dann ist der Unterschied trotzdem noch aussagekräftig. Und von daher macht diese Bibelstelle auch für uns heute noch Sinn und wir verstehen, was damit gemeint ist. Die Bibel berichtet uns vom Kommen dieser Welt der kompletten Gegensätze. Und gleichzeitig ist diese Welt jetzt schon hier und wir sind Teil davon. Und wir können diese Welt raustragen in den Mist da draußen. Und das ist ein ganz großes Privileg und was Wunderschönes und etwas, was wir uns in unsere Herzen schreiben sollten und was uns in Begeisterung vorwärts treiben sollte. Wenn ich so richtig Angst kriege vor dem, was vielleicht kommen könnte, vor den ganzen populistischen Meinungsmachern und den Leuten, die finden, dass das richtig ist, auf die zu hören und oder irgendwie vor denen, die auch jetzt in der EU vielleicht schon an der Macht sind, zum Beispiel in Ungarn oder halt auch in der Türkei. Und wenn ich dann richtig Schiss kriege und denke, wo wollen wir eigentlich hin, was passiert hier eigentlich gerade, dann hilft mir, und ich will jetzt einfach nochmal ein bisschen in die Bibel zurückgehen zum Abschluss meiner Predigt, dann ist eine Sache, die mich immer ja so eine Art Anker für mich ist und die mich festhält, sind die Seligpreisungen. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle für mich und ich möchte sie euch einfach nochmal so vorlesen, unkommentiert. Matthäus 5, ab Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das bringt so auf den Punkt. Es ist ein ganz anderes Reich. Es ist so anders und diese Andersartigkeit ist meine Hoffnung. Und zum Abschluss, ich bin auch eine von den Predigern, die immer gerne sich überlegt, was sie sagen und dann gucken, was dazu in der Bibel steht, was vielleicht theologisch so ein bisschen ruckelig manchmal ist. Und vor dem Hintergrund habe ich mir überlegt, dass ich diesen Bibelvers, den ich jetzt als Aufhänger für die Predigt genommen habe, einfach nochmal vorlesen möchte, aber im Zusammenhang des ganzen Textes. Und danach werde ich das auch dann soweit unkommentiert lassen. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr die Bibel jetzt nochmal zu euch sprechen lasst und das auf euch wirken lasst. Das ist ein Brief von Petrus. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren Wandel in Christus verlästern, zu Schande werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Amen.